Sprüche sagt das schon, dass so jemand gesegnet ist, so ein Mann, der so eine Frau hat. Heute werden in vielen Kirchen unseres Landes Getreidegarben auf der Kanzel liegen und andere Früchte. Es ist schon seit 1770 Brauch in unserem Land, dass dort das Erntedankfest gefeiert wird am ersten Sonntag im Oktober. Das heißt, seit 233 Jahren jetzt schon wird dieses Fest gefeiert. Und ehrlich gesagt, war mir das nicht bewusst, als ich den Predigtitel für heute auswählte. Und das war ohnehin sehr kurzfristig, weil da war ja alles anders vorher. Das sollte ursprünglich letztes Mal gekommen sein, wo ich aber dann ganz spontan über Heilung gepredigt hatte. Ihr merkt, der Heilige Geist macht manchmal Dinge anders, als wir das im Vorfeld planen. Manchmal plant er auch mit uns sehr weit. Läufig, sehr unterschiedlich. Aber ich dachte mir, das ist heute genau das richtige Thema. Erntedank. Nun, Ernte ist mehr als Finanzen, das ist mir wohl bewusst. Genau genommen gesagt ist Ernte Leben. Denn die Ernte, wir danken dafür, dass wir leben, dass wir Lebensmittel haben, dass wir uns davon ernähren können und am Leben bleiben. Das ist der Grundgedanke von Erntedank. Nun, wenn man heute davon ausgeht, dass ein Viertel aller Kinder nicht mehr auf die Welt kommen, wohlgemerkt die, die auf die Welt kommen könnten, dann ist es ein Grund, dass wir unseren Eltern vielleicht manchmal Danke sagen. Danke, Mama, dass du mich auf die Welt gebracht hast, trotz der Schwierigkeiten, trotz der Unannehmlichkeiten, trotz dem Verzicht auf die Arbeitsstelle. Danke, Papa, dass du das mitgetragen hast, dass du ermutigt hast dazu. Weißt du, das ist heute nicht mehr selbstverständlich. Das war es schon in meiner Generation nicht. Der Pillenknick kam kurz darauf. Man überlegt sich heute genau, ob man ein Kind plant oder nicht. Da ging es nichts zu sagen. Aber die Kinder, die dann auf dem Weg sind, die dann noch wegzuplanen, da habe ich ein Problem mit. Also Erntedank ist auch eine Danksagung an unsere Eltern und auch an unseren himmlischen Vater, dass wir leben dürfen. Auch unser geistliches Leben ist uns geschenkt worden, so wie unser natürliches. Ja, wir haben einmal Ja gesagt dazu, aber geschenkt ist es uns trotzdem geworden. Wir haben nichts dafür getan. Und das sind viele großartige Gedanken, die wir jetzt zur Erntedank teilen könnten, auch wo wir uns untereinander halten sollten. Der Sonntag ist lang und ich denke, ihr habt alle einen Mittagstisch heute geplant. Redet drüber. Nehmt es nicht als selbstverständlich hin, dass wir sind, wie wir sind, wer wir sind, dass wir sind. Sondern sag doch mal Dankeschön für diese Nicht-Selbstverständlichkeit unserer Tage. Es ist mutig und kühn, heute Kinder zu kriegen. Aber es ist so gesegnet. Ich habe zu Iris schon mehr als einmal gesagt, ich wollte nie mehr tauschen. Mit dem Leben mit zwei Gehältern, wo man alles Mögliche kann, die ganze Welt bereisen kann. So haben wir vorher auch gelebt. Aber ich wollte nie mehr tauschen. Kann da jemand Amen zu sagen, der Kinder hat? Oh, danke schön. Danke schön. Vielleicht eine Bibelstelle aus dem Jakobusbrief, die mir gerade so wichtig ist. Jakobus 1, Vers 17. Ich habe sie heute schon mal zitiert, ich möchte sie aber noch mal genau lesen. Jede gute Gabe und jedes vollkommene Geschenk kommt von oben herab, von dem Vater der Lichter, bei dem keine Veränderung ist, noch eines Wechsels Schatten. Wenn du so eine Sonnenuhr dir vorstellst, die prähistorischen Uhren, dann wechselt dort der Schatten immer und zeigt dir die Uhrzeit an. Aber die Bibel lehrt uns, dass bei unserem Gott eine so große Beständigkeit ist, eine so große gleichbleibende Qualität seiner Persönlichkeit und auch seiner Gaben, dass es nicht mal ein Schatten ist, der sich verändert. Und doch leben wir mitten in einem Volk, was genau das Gegenteil von dem glaubt. Ein Volk, das viel mehr daran glaubt, dass Gott unberechenbar ist, als dass Gott gut ist. Das Thema beschäftigt mich jetzt seit Jahren. Ich habe es mehr als einmal hier gesagt. Ich glaube, wir müssen es immer wieder hören, dass wir uns dessen bewusst machen. Gott ist wirklich gut. Und seine Güte definiert sich in seinem Wort. Manch einer sagt, ja, du kannst aber doch nicht die Bibel als Automat nehmen, schmeißt die Bibelstelle ein, dann kommt das mehr raus. Ja, weißt du, das ist ja genau das Problem. Warum hat uns Gott denn die Bibel gegeben? Wenn nicht darum, dass wir seine Gedanken haben. Warum sagt er in Jesaja zum Volk Israel, was am Abfallen ist, meine Gedanken sind nicht eure, meine Wege nicht eure? Er sagt es doch nicht, um uns zu sagen, also ihr werdet mich nie verstehen, ihr Schwachköpfe. Das ist nicht die Aussage, aber wir lesen es manchmal so. Seine Aussage ist eigentlich, Mensch, ihr habt noch keine Ahnung, wer ich wirklich bin. Fangt doch endlich an, es wieder herauszufinden. Reißt doch die Götzenaltäre ab. Nimmt doch euer Auto nicht so wichtig. Lasst doch Sex nicht dein ganzes Leben regieren. Macht doch mal Ende mit Pornografie, weißt du? Und geh doch mal auf mich zu. Bei mir ist was zu entdecken. Meine Gedanken sind hoch, aber ich möchte ja, dass du sie verstehst. Deswegen habe ich euch hier ein 2000 Seiten dickes Buch mit auf den Weg gegeben. Da steckt so viel drin. Find es raus. Lern mich kennen. Lern herauszufinden, was ich für dich vorgesehen habe. Und dann nimmst du doch. Es steht doch bereit. Dieser Automat funktioniert fast immer. Und wenn er nicht funktioniert, liegt es nicht am Automat, sondern an uns. Verstehst du, der Automat ist nicht Automat, um Automat zu sein, sondern um herauszufordern und um zu ermutigen, zu sagen, ich habe gute Dinge für dich. Deswegen, es lohnt sich in jedem Fall zu probieren, herauszufinden, wer ich bin. Auch wenn du vielleicht nicht der große geistliche Überflieger bist, der sowieso nur den Herrn sucht und alles auf den Herrn. Hey, wenn wir da sind, Halleluja. Aber weißt du, das nachzumachen ist dann doch ziemlich billig, stimmt's? Zu tun so, ja, weil die Schwester X macht das und Bruder, ja, der Pastor, dann muss ich doch auch so tun jetzt. Und sonst gehöre ich ja nicht dazu, das ist Blödsinn. Ich war viele, viele Jahre weit weg davon. Hab's aber auch nicht nachgemacht. Das ist nicht mein Stil. Aber wenn du es selbst bist, dann bist du es. Und dann macht es Sinn und dann macht es Wert. Und dann wirst du merken, seine Wege sind Wege, die du herausfinden kannst und sollst. Dafür sind wir hier. Er hat für jeden von uns Wege vorgesehen und für jeden von uns ganz bestimmte Gedanken. Und das Tolle ist, sie sind alle hier drin. Und der Heilige Geist, der in uns wirkt, macht sie uns lebendig. Deswegen sagte ich vorhin, das Buch und der Geist zusammen sind der Weisheit Anfang und Ende. Da ist alles enthalten. Hast du nur das Buch und versuchst das aus eigener Intellektualität zu lesen, liest dann noch kluge Kommentare dabei, ach, du wirst mehr Fragezeichen als Ausrufezeichen finden. Aber liest es mit dem Heiligen Geist zusammen, wird es für deine Situation auf einmal so klar. Es wird sein, wie wenn Gott gewisse Themen schon markiert hat und unterstrichen hat. Und ja, das ist ja genau für mich, was ich jetzt suche, genau für meine Situation. Herr, woher wusstest du? Ach so, du bist Gott. Ja, okay. Halleluja. Gott ist wirklich da. Und das Thema heute ist ein Thema, was eigentlich mehr mit Heiligung als mit Glauben zu tun hat. Wobei Glauben immer mit Heiligung zu tun hat. Manch einer wird das nie auf die Idee kommen, Finanzthemen mit Heiligung zusammenzubringen. Oh, ich sag dir, für viele Christen ist das der wichtigste Punkt im Bereich der Heiligung, weil der oft völlig weggelassen wird. Wenn ein Christ super, super sonny heilig lebt und gibt seinen Zehnten nicht, dann sagt Gott, du bist verflucht. Du bist ein Betrüger. Wer soll dir was anvertrauen, wenn du schon mit deinem Geld nicht umgehst? Das sind alles Aussagen, die sind absolut biblisch. Und deswegen ist es wichtig, hier auch heilig zu sein. Amen. Und mein Ziel heute ist, dass wir mal ein bisschen herausfinden, warum das nicht nur schöne Bibelstellen sind, die wir da haben, sondern warum das sehr wichtig für unser praktisches Leben ist, in dieser Art Heiligung auch zu leben. Ich werde reden eben über Gottes ursprünglichen Plan. Und wenn du eben aufgepasst hast, Jakobus 1, dann heißt es, dass Gottes ursprünglicher Plan immer noch Gottes aktueller Plan ist, weil keine Veränderung da ist. Das wird durchgezogen. Gott ist nicht der, der es dann abbricht. Wenn das mein ursprünglicher Plan gewesen, hätte ich ihn längst abgehakt. Ich hätte 10 Jahre mit den Menschen verbracht und hätte gesagt, das lassen wir lieber, das macht keinen Sinn. Das klappt nie, weißt du? Oder geht es dir nicht auch manchmal so? Wenn du mit Menschen zu tun hast, vielleicht berätst du jemanden oder bist einfach mit jemandem verheiratet und denkst dann also, ah, ich habe keine Lust mehr. Das ändert sich ja nie was. Das ist ja immer dasselbe Ding. Ja, wir Menschen sind so, aber Gott nicht. Und Gott möchte ja, dass wir ihm immer ähnlicher werden. Deswegen sagte ich, ich hätte ja schon 10 Jahre gegeben jetzt. Gott kann uns weiterbringen, okay? Halleluja. Bin ja erst im 6. Dienstjahr. Nein, mal ganz im Ernst. Gottes Wohlstand ist dieselbe Gedanke, wie es seit jeher war. Darüber werden wir uns unterhalten. Wir werden uns darüber unterhalten, wer deine Sicht von Jesus geprägt hat. Und es wird vielleicht ein Schlüsselerlebnis dabei sein. Ja, und wir werden auch feststellen, dass Jesus nicht arm war. Und das heißen könnte, wenn Jesus nicht arm war, dass es für uns vielleicht auch nicht so schlimm wäre. Würden wir etwas mehr besitzen, als wir haben. Und der vierte Punkt ist ein ganz neuer Gedanke, den ich zumindest hier noch nicht gepredigt habe, über die Quelle. Mach Gott zu deiner Quelle. Nun, was war Gottes Verheißung über Wohlstand? Wir beten ja das Vaterunser alle, wo es heißt, dein Wille geschehe, dein Reich komme, wie im Himmel, so auf Erden. Wie sieht nun Gottes kommendes Reich aus? Das soll der erste Einblick sein in Gottes Sicht von Wohlstand. Offenbarung 21, ich lese die Verse 18, 19 und dann 21. Und hier heißt es, und der Baustoff ihrer Mauer, es geht um die himmlische Stadt Jerusalem, die herabkommt auf die Erde, und der Baustoff ihrer Mauer war Jaspis und die Stadt reines Gold, gleich reinem Glas. Die Grundsteine der Mauer der Stadt waren mit jeder Art Edelstein geschmückt. Der erste Grundstein ein Jaspis, der zweite ein Saphir, der dritte ein Chalcedon, der vierte ein Smaragd, der fünfte ein Sardonyx, der sechste ein Sarde, der siebte ein Krystolyt, der achte ein Beryl, der neunte ein Topaz, der zehnte ein Chrysoporas, der elfte ein Hyazinth und der zwölfte ein Amethyst. Mensch, komme ich vor wie ein Juwelier, wenn ich so viele Namen in den Mund nehme. Und die zwölf Tore waren zwölf Perlen. Je eines der Tore war aus einer Perle. Und die Straße der Stadt, reines Gold, wie durchsichtiges Glas. Gibt doch die Geschichte von dem Mann, der in den Himmel kommt und der halt reich ist und der packt dann sein Gold mit rein. Irgendwie schafft er das noch, mit in den Sarg zu nehmen und dann irgendwie hält er sich dran fest und schleppt es mit in den Himmel und die Engel gucken ganz unverständlich auf den Mann und fragen, was hast du denn in deinem Säckchen da drin? Und das aus und sagt dann, guck mal, Gold. Und sagt also, die blöden Menschen, bringen die Pflastersteine mit hier hoch. Ja. Ja, das lässt dann wirklich viel zu sehen. Ja, das ist alles kein Thema im Himmel. Ja, Gold oder Edelsteine oder Silber, das ist da kein begrenztes Gut, wie wir das hier kennen. Schon zu Beginn der Schöpfung hat Gott alles Gute für den Menschen vorbereitet. Und da möchte ich jetzt eine Stelle lesen aus dem 1. Mose 2, die Verse 10 und 11. 1. Mose 2, Genesis 2, 10 und 11. Und ein Strom geht von Eden aus, den Garten zu bewässern. Und von dort aus teilt er sich und wird zu vier Armen. Der erste Strom, Pishon, der fließt um das ganze Land Havilah. Und dort findet man Gold. Und das Gold des Landes ist kostbar. Auch findet man da Betulach-Harz und den Edelstein Shohar. Nun könnten wir uns natürlich fragen, Gott schuf den Garten Eden. Als Krönung der Schöpfung schuf er Adam aus seiner Rippe Eva und die beiden setzte er in dieses Paradies, in den Garten Eden, wo ich heute denke, es war sicher ein übernatürlicher Ort. Vieles finden wir heute einfach so nicht mehr vor, nicht nur vom Sündenfall her, auch die Umstände. Aber er hat für gewisse Dinge vorgesorgt. Er hat sie nackt geschaffen, weil es war ja noch kein Problem mit der Kleidung damals. Ja, die Lust in dieser Form war noch nicht eingezogen, dass es hätte gefährlich werden können. Es gab ja auch noch keine anderen Männer oder Frauen. Insofern hatte man sich aneinander zu ergötzen und das war auch kein Thema. Die Auswahl war nicht groß. Aber was geschaffen wurde, war perfekt. Es hätte also auch keinen Sinn gemacht, was anderes zu schaffen. Hast du je daran gedacht, dass deine Frau eigentlich für dich perfekt geschaffen ist? Nicht perfekt für deinen Nachbarn, für dich. Ich habe das schon seit ein paar Jahren wirklich ganz bewusst festgestellt. Meine Frau ist das Beste auf diesem Planeten, was mir je hätte passieren können. Es gibt vielleicht Frauen, die sind größer, schlanker, sehen irgendwie anders aus. Manche Männer sagen, die wären hübscher. Aber es gibt keine bessere für mich. Und ich sage dir, die Erkenntnis bewahrt dich vor ganz viel Blödsinn. Vielleicht ist eine andere im Bett mal für einen Tag interessanter, weil es mal was anderes ist. Aber danach ist alles kaputt. Du hast das Beste verloren, was du hattest. Überlegt euch gut, bevor ihr diese Dinge auslebt. Und geht die lieber vorher an, wenn sie noch in eurem Geist schlummern und euch ab und zu nervös machen. Geht geistlich damit um. Diese Dinge haben keine Existenzberechtigung in unserem Leben an Christ, Wir haben keine Existenzberechtigung. Halleluja. Was hat Gott gemacht? Er hat Betulach-Harz geschaffen. Und Betulach-Harz ist nur für eines gut, nämlich für Parfüm und Salben. Die Dinge, die Frauen auch so lieben. Aber ist das nicht Verschwendung? Hätte nicht Gott damit noch ein paar Getreidefelder machen können? Oder ein paar Kühe mehr oder keine Ahnung? So Gedanken kommen mir immer zuerst an. Nein, Gott hat gesagt, ich habe Überfluss, ich habe kein Problem damit. Ich möchte, dass meine Kinder gesegnet sind. Und sie sollen auch dieses Betulach-Harz haben, sollen sich davon das herstellen, was ihnen beliebt. Dass es ihnen wohl geht, dass sie gut riechen, dass sie einander begehren. Ach, wunderbar. Amen. Von dem Gold rede ich jetzt mal gar nicht, was auch rein war. Also beste Qualität Gold hatten die da. Aber wofür brauchen die Gold da? War da noch nicht mal was zu bezahlen? Nur Gott hat einfach Überfluss. Gold. Er wusste ja auch, dass Adam lang leben würde und dass sie Kinder bekommen würden und sich schnell vermehren würden. Schau mal, der Adam war über 900 nachher. Kannst du dir vorstellen, wie viele Urenkel, Urenkel der gesehen hat in seinem Leben? Wie viele Geburtstagsgeschenke der machen musste? Stell dir das mal vor, was Weihnachten bedeutet hat. Nein, das gab es damals noch nicht. Ja. Gnade. Aber Gold war da. Betulach-Harz war da. Man konnte teure Salben mischen und vergeben. Und ach, herrlich. Gott hat dran gedacht. Wir denken oft so hoch, ja Gott, Adam hatte seine Früchte und okay, das war's dann. Nein, Adam und Eva gingen sehr gut im Paradies. Und naja, das andere wissen wir ja. Ich wäre da geblieben. Du auch, oder? Ja, aber die Schlange muss ziemlich raffiniert gewesen sein. Der Mensch verlor alles durch eigene Schuld. Das wissen wir. Gott hat ihm das nicht weggenommen, sondern er hat seine Eintrittskarte verloren. Verschenkt. Er hat seine Besitzurkunde über diesen Planeten, die er bekommen hat vom Herrn, verschenkt. Durch Sünde. Er hat sie legitim dem Satan übereignet. Dadurch, dass er dieser Versuchung nachgegeben hat. So wie jemand anderes sein Erstgeburtsrecht für eine Linsensuppe verhökert hat. Das geschieht. Menschen tun diese Dinge manchmal. Aber geschehen ist geschehen. Wir wissen, Jesus kam, preist dem Herrn. Er kam und hat diese Dinge wieder umgekehrt. Aber von ihm wurde schon vorher gesprochen, und zwar auch in Haggai. Haggai 2, 7 bis 9. Gott wiederholt hier seinen Plan. Ja, er feilt ihn sogar aus. Er sagt, dann werde ich alle Nationen erschüttern und die Kostbarkeiten aller Nationen werden kommen und ich werde dieses Haus mit Herrlichkeit füllen, spricht der Herr Schar. Mein ist das Silber und mein das Gold, spricht der Herr Schar. Größer, sag mal größer, größer wird die Herrlichkeit dieses künftigen Hauses sein als die des früheren, spricht der Herr Schar. Und an diesem Ort will ich Frieden geben, spricht der Herr Schar. Dieser Ort ist der neue Bund, den wir heute feiern. Der Bund in dem Blut Jesu, das ist dieser neue Tempel. Dieser Tempel ist nicht mehr aus Gestein, sondern er ist aus Fleisch und Blut. Dein Leib ist dein Tempel, sorge für ihn. Die Heiden werden erschüttert, steht da. Und dann kommt diese Doppelbedeutung des Tempels. Ja, heißt zum einen ist es natürlich der Tempel, den Herodes gebaut hat, der Idumäer. Über 40 Jahre hat er gebaut in diesem Tempel, wo Jesus sagte, er wird eingerissen. Und 70 nach Christi wurde er eingerissen. Die Römer machten alles platt. Aber die Doppelbedeutung bedeutet, dass dieser zweite Tempel eben eine ganz andere Struktur haben wird, eine lebendige Struktur, lebendige Steine haben wird. Die Gemeinde Christi. Und diese materiellen Segnungen, die er anspricht, die werden kommen auf uns. Wenn ich das lese, das hier steht, an diesem Ort wird Frieden sein, dann weiß ich, dass wir dieser Ort sind. Weil Menschen kommen hier rein. Das erste Mal, manche kommen das zweite Mal. Und irgendwann merken sie, hier ist ein Ort, hier wird nichts gemacht, nichts gepusht, nichts manipuliert, sondern hier ist ein Platz, wo etwas ist, was ich mit Händen nicht greifen kann. Es dauert manchmal eine Weile, bis sie erkennen, es ist Gott. Aber was sie am Anfang erleben, ist, hier ist Liebe, hier ist Annahme, hier ist ein Frieden. Hier ist etwas, wo ich gerne sein möchte. Kleine Kinder sagen ihren Eltern, ich möchte hier wieder hin, da wo die guten Leute sind. Sie verstehen es nicht. 3, 4 Jahre alte Kinder sagen das, weil sie das schon fühlen. Ich glaube, dass kleine Kinder viel näher noch an Gottes Herz dran sind, als die großen Intellektuellen. Ja, das ist so. Ja, von kleiner auf, sie entfernen sich zwar immer weiter, je älter sie werden, aber das Ziel Gottes ist, dass sie wieder zurückkommen, wenn sie dann eine eigenständige Entscheidung treffen können und Gott als ihren Herrn annehmen. Gold und Silber ist dem Herrn, sagt der Herr. Nicht den Banken, nicht Fort Knox, nicht dem Staat. Gold und Silber ist immer noch dem Herrn, weil da ist keine Veränderung. Wenn Gott das ausdrückt und sagt, dann ist es so. Apostelgeschichte 4. Jetzt wird es spannend, weil jetzt sind wir im Heute. Apostelgeschichte 4, Vers 32 und 33. Die Menge der Gläubigen aber war ein Herz und eine Seele. Auch nicht einer sagte von seinen Gütern, dass sie sein werden, sondern es war ihnen alles gemeinsam. Und mit großer Kraft bezeugten die Apostel die Auferstehung des Herrn Jesus und große Gnade war bei ihnen allen. Diese Stelle wird oft missverstanden als Hippie-Kommune. Ja klar, die haben alles verscheuert und dann hat irgendein Guru hat das Geld bekommen und ja, dann hat er halt verteilt. Wir sehen am Beispiel von Hananias und Sapphira, dass es nicht so war. Sondern die hatten ihr Eigentum sehr wohl noch. Und da waren ziemlich reiche Leute dabei. Einige Unternehmer, allein die Apostel waren fast alles Unternehmer vorher. Sage ich nachher noch was zu. Aber was war, wenn eine Not war? Was haben die Leute gemacht? Sie haben den Herrn gefragt. Ja, siehst du, da ist gerade eine Not, die Witwe so und so hat ein Problem, was darf ich tun? Und dann hat Gott dirigiert. Du verkaufst mal den Acker und gibst dem Petrus mal was, der sorgt dann für die und die Witwe. Oder du gehst direkt hin und gibst dem was. Oder wir sammeln jetzt für die Gemeinde X oder Y. Paulus hat da ja einige Sammlungen durchgeführt für Jerusalem, nachdem die Zerstreuung war und eben die Leute ihres Besitzes beraubt waren und so weiter. Wir lesen hier, die Salbung auf ihrem Dienst nahm gewaltig zu, als die Gemeinde dieses Geben praktizierte. Ich möchte nochmal betonen, es ist nicht ein Kommunendenken und ein Zwangsgeben, worum es hier geht. Das ist genau nicht so. Im ganzen Kontext der Schrift sehen wir, dass das Geben immer freiwillig und mit Freude geschehen sollte. Alles andere geben wollte man gar nicht. Amen? Also ganz, ganz frei. Oh Gott, dein Amen. Hey, seid ihr noch da? Okay. Oh, Geld ist ein heißes Thema, ich sag dir es. Je mehr ich mich an Jesus festhalte, desto leichter vermag ich, andere Dinge loszulassen. Das habe ich gelernt. Stimmt's? Je mehr ich mich festhalte an Jesus, desto leichter kann ich was anderes loslassen. Weil ich weiß, das andere trägt mich ohnehin nicht weit. Jesus trägt mich bis zu meinem Ende. Bis zum letzten Atemzug trägt er mich. Egal, in jeder Krise, in jeder Situation. An ihm halte ich mich fest. Aber weißt du, je mehr du dich an anderen Dingen festhältst, desto weniger Finger hast du noch für Jesus frei. Viele Menschen sagen, oh, ich gehöre Jesus, aber hier ist mein Partner, mein Auto, mein Haus. Halleluja. Jesus, du bist auch da, gell? Ja. Ich halte mich irgendwie an dir noch fest. Oh, nicht so günstig. Ich denke da an eine Geschichte. Ich fahre jetzt nach Korea in diese Gemeinde in Seoul. Diese Gemeinde hatte in der Wirtschaftskrise, in den 70er Jahren muss das gewesen sein, eine große persönliche Krise. Sie waren gerade dabei, ein Gebäude zu bauen für 20.000 Sitzplätze. Ich glaube, die haben jetzt doppelt so großes inzwischen. Aber das andere haben sie auch noch, also die brauchen ja viele Gebäude. Aber das war damals, das war, glaube ich, denke, das größte Kirchengebäude damals, bis zur damaligen Zeit überhaupt. Und dann kam die Wirtschaftskrise. Und die ganze Gemeinde war also hochgradig gefährdet, insolvent zu werden. Es war eigentlich aussichtslos. Die Leute verloren ihre Jobs. Jeder hielt natürlich an dem Sparguthaben, was er hatte, fest, so als letzte Sicherheit und all das. Und dann hatten sie einen Gottesdienst in dieser Rohbaukirche. Und es wurde zu einem Opfer aufgerufen. Und dann kam eine Frau nach vorne und sie brachte ihre Reisschüssel. Und sie sagte dem Pastor Joe, das ist alles, was ich habe. Das war eine arme Witwe, die hatte wirklich nur noch diese Reisschüssel. Und sie sagte, ich kann mein Essen, auch wenn ich es irgendwo herkriege, auch aus der Hand essen, das ist kein Problem. Ich möchte diese Reisschüssel geben, weil ich glaube, dass Gott diese Gemeinde hier bauen will, dass hier ein Ort ist, wo Menschen gerettet werden. Ich möchte das einfach aussehen. Das ist alles, was ich habe. Ich habe nichts mehr sonst. Die Kleider auf dem Leib. Ich gebe diese Reisschüssel. Eine bettelarme Frau. Und daraufhin brach was aus in der Gemeinde. Auf einmal wurden die Prioritäten wieder klar. Sind meine Sparguthaben wirklich meine Sicherheit? Ist mein Lebensstandard wirklich das Wichtigste? Und Leute gaben. Und diese Gemeinde wurde schuldenfrei gebaut in dieser Wirtschaftskrise, weil sie alle zusammenhielten, jeder nach seinen Möglichkeiten etwas tat. Und ich glaube, diese Gemeinde ist heute nicht umsonst die größte Gemeinde der Welt. Es ist nicht, das ist meine Überzeugung, nicht, weil Pastor Cho so ein toller Mann ist. Er ist ein toller Mann. Aber ich glaube, dass das nicht reicht. Es gibt viele tolle Männer, die das nicht erreichen. Aber weißt du, wenn da vielleicht 10.000 Leute sind, die ihre Treue zusammengelegt haben, jeder nach seinem Maß, dann glaube ich, ist das eine Aussaat, die es gar nicht anders sein kann, als dass eine Ernte in dieser Dimension auch kommt, oder? Wir erleben das doch jetzt im Kleinen. Wir legen zusammen für so eine Musikanlage hier. Das ist für uns zurzeit unsere 20.000-Mann-Gemeinde. Das ist für uns wichtig, weil das der nächste Wachstumsschritt ist. Wir haben erst die Hälfte davon zusammen und im Moment kommt auch nichts mehr rein. Und dennoch, diese Hälfte, weiß ich weiß, von wem sie gegeben wurde. Ich weiß, dass es oft die letzten Gelder waren, die Menschen noch zusammengelegt haben. Das ist nicht von den Reichen gekommen, sondern von denen, wo du eigentlich denkst, die könnten doch eigentlich gar nichts mehr geben dazu. Die haben dann ihre 500 Euro überwiesen oder ähnliche Summen. Und das hat mich jedes Mal so berührt. Ich habe gedacht, Herr, das ist genau das. So baust du Gemeinde. So baust du Gemeinde. Und diese Saat wird aufgehen. Die wird aufgehen, so sicher wie ich hier stehe. Im Leben von jedem Einzelnen von uns. Weil ich sagte ja, die Anlage, die wir jetzt bezahlen, ist billiger als das Gebäude, was wir in ein paar Jahren kaufen werden. Und das Gebäude werden wir auch bar bezahlen. Das heißt, die, die jetzt ihre 500 Euro geben, werden vielleicht dann 50.000 Euro geben. Also muss was passieren auf deinem Bankkonto, stimmt's? Es muss was passieren in deiner Arbeitsstelle. Da wird was passieren. Verstehst du? Wir machen oft den Fehler und setzen diese Limits und sagen, oh ja, jetzt habe ich schon 2 Jahre einen Zehnten gegeben. Manchmal erlebst du dann vielleicht deine Ernte gerade von den Jahren vorher, wo du es nicht gemacht hast. Das habe ich so oft beobachtet, wie Leute irgendwo aufgehört hatten und dann ging es scheinbar gut und auf einmal kam ein Loch und keiner konnte erklären, warum. Und wenn du zurückverfolgt hast, aha, vor 2, 3 Jahren war was mit der Ernte falsch und da kommt jetzt was anderes rein. Halte durch, weil die andere Ernte kommt ja auch für die Zeit, wo du gesät hast, stimmt's? Wenn ich nicht aussehe, kommt auch keine Ernte. Da ist ein Ernteloch da. Aber wir säen beständig. In der Gemeinde, die wir jetzt in Amerika besucht haben, stand beim Opfer immer ein Schild da, ganz groß an der Leinwand. Wir sind 100%ige Zehntengeber. Weil die sagen, wenn in unserer Gemeinde auch nur 10% den Zehnten nicht geben, dann haben wir 10% des Himmels verschlossen. Und das können wir uns nicht leisten. Amen. Oh, da ist was dran. Halleluja. Wo dein Schatz ist, wird dein Herz sein, sagt die Schrift. Und wer prägt deine Sicht von Jesus? Sie wird immer von anderen Menschen geprägt. Meistens schon, wenn wir sehr jung sind. Jesus war vielleicht für dich lange Zeit der arme, arbeitslose, wandernde Bettlerprediger, der ständig mit Leidensmiene und moralischen Sprüchen hausieren ging, um anderen ein schlechtes Gewissen zu machen. Ganz ehrlich, das war Jesus für mich früher. So habe ich mir vorgestellt, so wurde er mir gepredigt. Ja, dieser arme Bettler, der gute Dinge sagte, aber letztendlich immer so am Rande des Verhungerns war und irgendwie nie was richtig auf die Reihe bekommen hat. Wirklich, das Bild hatte ich von Jesus. Es ist so grausig daneben, aber das war mein Bild. Ich dachte, er besaß niemals etwas. Er gab alles an die Armen weiter und alle, die ihm nachfolgen mussten, mussten auch das Armutsgelübde ablegen. Und auf alle Freuden und schöne Dinge des Lebens verzichten. Das war mein Bild von Jesus. Und es könnte sein, dass du dich so ein bisschen getroffen fühlst noch. Denkst, ja, so ein bisschen davon ist doch auch wahr, oder? Ja, schauen wir mal. Wenn das unsere Sicht von Jesus ist, dann sollten wir ganz schnell unser Leben verändern. Wenn Jesus kein Haus hatte, sollten wir auch keins haben. Wenn Jesus nicht in festen Mauern wohnte, sollten wir das vielleicht auch nicht tun. Aber wenn jedoch vielleicht Jesus doch eins hatte oder in einem Haus wohnte, vielleicht können wir das auch. Wenn Jesus ja doch mit Geld bezahlte, vielleicht ist es dann auch okay, wenn wir das tun. Aber das müssen wir wissen. Wenn Jesus finanziellen Überfluss hatte, ist es vielleicht auch keine Schande, wenn es uns wohl geht. Amen. Ich sage es immer wieder, euer Amen soll nicht mich anheizen. Das tut es zwar auch, aber es ist nicht das Ziel. Sondern euer Amen sagt den geistlichen Mächten, die euch umringen, ihr könnt sie nicht sehen, ich auch nicht, aber sie sind da, denen sagt ihr, was ihr für richtig haltet. Und ich sage mein Amen sehr überlegt, aber wenn, dann sage ich sehr klar, Amen, da das sehe ich genauso, das ist für mich. Das ist meine Aussage für Amen. Deswegen entlocke ich euch manchmal ein Amen und hoffe, ihr wisst, warum ihr es sagt. Ja. Halleluja. Okay. Lassen wir so eine Stelle anschauen. Johannes 1, gucken wir uns mal an, 37 bis 39. Und es hörten ihn die zwei Jünger reden und folgten Jesus nach. Jesus aber wandte sich um und sah sie nachfolgen und spricht zu ihnen: Was sucht ihr? Sie aber sagten zu ihm: Rabbi, was übersetzt heißt Lehrer, wo hältst du dich auf? Er spricht zu ihnen: Kommt und ihr werdet sehen. Sie kamen nun und sahen, wo er sich aufhielt und blieben jeden Tag bei ihm. Es war um die 10. Stunde. Wir würden heute sagen, Jesus lud Johannes und Petrus so eine Tasse Kaffee ein. Komm mal mit nach Hause zu mir und wir gehen mal 16 Uhr einen Kaffee trinken. Und wir können nicht nur von dieser Bibelstelle hier aus sehen, dass Jesus in einem Haus gewohnt hat. Es gibt eine weitere Schriftstelle in Markus 2, Vers 1. Erinnert euch da, wo sie den Gelähmten beigetragen hatten mit 4 Leuten. Und das war alles schon so voll. Sein Haus war voll bis zum Rand. Die englische Übersetzung gibt es dann noch klarer als die deutsche wieder mit dem Haus. Und die deckten das Dach ab und ließen ihn dann herunter. Also das muss schon ein recht größeres Haus gewesen sein. Wir können auch davon ausgehen, dass seine Jünger oder zumindest die meisten bei ihm gewohnt haben. Also vielleicht hatte er ein Hochhaus. Kann man heute nicht mehr bautechnisch nachvollziehen. Wie auch immer, er hatte auf jeden Fall einen Ort, wo er ganz normal lebte, wo es ihm wohlerging. In Matthäus 10, 25 bezeichnet Jesus seine Jünger als seine Hausgenossen. Mitbewohner, könnte man auch sagen dazu. Offensichtlich wohnte er oder besaß er ein recht großes Haus. Die Vermutung ist ohnehin naheliegend, weil ja sein Vater selbstständig war, er ja in des Vaters Fußspuren war und mit 30 Jahren hat man schon eine Weile gearbeitet. Die fingen nicht erst mit 25 nach dem Studium an, sondern die fingen direkt mit der Mannesreife an. Mit 13, 14 waren diese jungen Männer voll im Betrieb mit engagiert. Die Schulbildung war nicht ganz so lange wie heute und die Leute fingen an zu arbeiten, gerade wenn der väterliche Betrieb eben auch da Hilfe brauchte. Wir können davon ausgehen, er hat einen Zimmermannsbetrieb gehabt, vielleicht sogar Angestellte, das sehen wir jetzt nicht klar. Er hatte ja auch noch ein paar Brüder und Schwestern. Wie auch immer, er war auf jeden Fall offensichtlich nicht in Wohnungsnot und auch kein Hausbesetzer. Nirgendwo steht davon, dass er da irgendwas kostenlos bewohnt hat. Im Gegenteil. Es gibt diese andere strittige Bibelstelle. Es geschah aber, das ist Lukas 9, 51, es geschah aber, als sich die Tage seiner Aufnahme erfüllten, da richtete er sein Angesicht fest darauf, nach Jerusalem zu gehen. Und er sandte Boten in seinem vor seinem Angesicht her und sie gingen hin und kamen in ein Dorf der Samariter, um für ihn Unterkunft zu bereiten. Und sie nahmen ihn nicht auf, weil sein Angesicht nach Jerusalem hingerichtet war. Als aber seine Jünger Jakobus und Johannes das sahen, sprachen sie: Herr, willst du, dass wir sagen, dass Feuer vom Himmel herabfalle und sie verzehren soll? Das ist ein heißer Jünger, oder? Er wandte sich aber um und schalt sie, er schimpfte, und sie gingen nach einem anderen Dorf. Es geschah aber, als sie auf dem Weg dahin zogen, sprach einer zu ihm: Ich will dir nachfolgen, wohin du auch gehst, Herr. Wie schön, wenn wir sowas hören. Und Jesus sprach zu ihm: Die Füchse haben Höhlen und die Vögel des Himmels Nester, aber der Sohn des Menschen hat nichts, wo er sein Haupt hinlegt. Das steht zwar jetzt hier nicht drin, das Wort zur Zeit, aber es ist ganz sicher im Kontext richtig. Die Zeit seiner Kreuzigung rückte näher und er wollte nach Jerusalem. Und auf dem Weg musste er halt eben durch die samarische Gegend ziehen. Jesus sandte ein Vorauskommando, um die Logistik vorzubereiten, also genügend Quartiere anzumieten, die Verpflegung zu organisieren und so weiter. Und als sie sich jedoch in der Herberge einmieten wollten, vielleicht ein Hotel, lehnten die Besitzer ab. Warum? Weil Jesus auf dem Weg nach Jerusalem war. Und die Juden und die Samarier, die konnten nie gut miteinander. Das wäre jetzt eine längere Geschichte, das zu erklären. Aber da war schon ein bisschen Rassismus da. Ja. Du willst nach Jerusalem, dann guck, wo du schläfst. Bleib bei uns, predige hier, ist okay. Aber dahin, das ist so ähnlich, wie wenn du versuchst, einen Zwischenflug über Arabien nach Israel zu kriegen. Die Araber lassen dich überhaupt nicht rein, wenn du da jemals in Israel warst, einen Stempel in deinem Pass hast. Kannst direkt wieder zurückfliegen. So ähnlich war das da auch. Samaria sagt, also hier, mit denen haben wir nichts am Hut, die sind so elitär und so. Da wollen wir gar nicht. Da kriegst du bei uns keine Unterkunft. Und wehe, du gibst ihm eine Unterkunft, dann bist du hier geächtet im Dorf. Und das war der Grund. Als sie sich jedoch dann in diesem Zusammenhang kam jemand und wollte sich Jesus anschließen. Doch da nicht einmal seine eigenen Jünger eine Herberge hatten, also da, wo sie schlafen konnten, sagte Jesus diesen Satz. Die Füchse und die Vögel, aber ich nicht. Ja? Kein Platz, wo ich mein Haupt hinlegen kann, kein Dach überm Bett, nichts. Tut mir leid, wenn du dich mir anschließen willst, wird es unbequem, hat er auf gut Deutsch gesagt. Weil meine Jünger müssen auch gucken, wo sie jetzt schlafen. Und wenn du dich mir anschließen willst, kannst du machen, aber nimm deinen Schlafsack mit. Und hier ist dieser so oft zitierte Satz, den hörst du in jeder evangelikalen Gemeinde, die nicht an göttliche Versorgung glaubt. Den hörst du. Siehst du, Jesus hat auch keinen Platz, wo er seinen Kopf hinlegen konnte und guck, dieser Arme, und so müssen wir auch sein, um Gottes Willen, kein Haus besitzen oder so. Schau, dass du irgendwo ein kleines Wohnungchen hast, 3 Zimmer für 4 Kinder reicht. Und das ist dann so die Lehre. Und das ist nicht haltbar. Es ist absolut unbiblisch, das so zu sagen. Jesus war also im Ausland und niemand wollte ihn aufnehmen. Das ist der Fakt, das ist der Zustand. Alles andere ist sehr seltsame Lehre, würde ich sagen, die nicht biblisch haltbar ist. Jesus sagte hier also nicht, ich habe nie ein Haus gehabt. Es ging ihm nie gut oder irgendwie sowas. Und er sagte nur, im Moment habe ich Schwierigkeiten. Politische Gründe. Ich komme hier nicht unter. Wie gesagt, Markus 2 sagt uns, da ist wohl ein Haus gewesen und es offensichtlich war es groß genug, dass man da mehr als ein Hauskreis drin unterbrachte, weil da waren eine Menge Leute und die standen sogar außen noch an und eben über das Dach kamen auch ein paar rein. Wer prägt also deine Sicht von Jesus? Ist es die Religion? Das war bei mir so. Ist es die Seele, die ohnehin vielleicht einen Anti-Reichtumsgedanken in sich hat und so unbewusst Reiche sind schlechte Leute und überhaupt, die machen alles schlimm und gibt es ja auch. Ja. Dieses Anti-Reichtumsdenken ist weit verbreitet in unserem Volk. Nicht bei den Reichen, bei den anderen. Okay? Kann auch ein Grund sein. Das ist dann ein seelischer Grund, warum ich das irgendwie lieber anders sehen möchte. Vielleicht sticht dich das jetzt total, dass ich so Dinge hier sage und denkst, also ich hatte so eine schöne Vorstellung von Jesus mit seinem Stab und seinen abgewetzten Kleidern und überhaupt nie, immer irgendwo unter freiem Himmel und diese Romantik. Alles weg jetzt. Ja. Oder prägt das Wort Gottes deine Sicht von Jesus? Das versuche ich heute zu machen. Ihr könnt das alles nachlesen. Ihr solltet die Kassette mitnehmen, das nachstudieren, bis es nicht nur, ja, der Band hat das ja gesagt, sondern bis es drin ist, weil das Wort es sagt. Nehmt Auslegung, nehmt Kommentare mit rein. Wälzt euch rein, wenn ihr ein Problem damit habt. Denn solange ihr das seelische Problem nicht beendet, wird Gott euch das nicht geben können, was ihr eigentlich braucht, was jeder von uns braucht, was wir haben sollen. Weißt du, ich kann doch hier nicht die Vision haben, eine riesige Gemeinde zu bauen, wenn wir alle arme Leute sind. Wenn Gott hier wirklich große Gemeinde bauen will, dann braucht er Menschen, die im Kleinen treu sind, damit er ihnen mehr geben kann. Oder? Halleluja. Ist dir schon mal aufgefallen, dass Geld nicht vom Himmel fällt, egal wie sehr du bittest? Es kommt immer über Menschen. Immer über Menschen. Gott gebraucht seine Kinder, um einander zu segnen, und er gebraucht völlig Fremde. Leute, die überhaupt nie von Jesus gehört haben, auch dazu. Das zu tun. Das ist der Weg. Halleluja. Es ist nicht immer der Weg, der uns gefällt. Das ist nicht der demütige Weg. Und wir sehen, dass Bruder X oder Bruder Y uns jetzt einen Umschlag in die Hand drückt und wir würden doch viel lieber, dass es jetzt von oben käme. Und wir nicht irgendwo dankbar sein müssten. Aber sei es. Demut ist der Weg, der Gott uns zeigt, immer wieder. Es ist nie angenehm. Es ist viel angenehmer zu geben. Ich weiß das selbst. Ich war oft schon der geben durfte, aber ich war manchmal auch schon der nehmen musste. Geben ist schöner. Aber nehmen entwickelt uns auch. Okay, lass uns nochmal zu Jesus gehen. Jesus wurde nicht im Stall geboren, weil seine Eltern pleite waren. Wisst ihr das? Das ist eine wichtige Nachricht. Er wurde nicht im Stall geboren, weil seine Eltern Konkurs angemeldet hatten. Oder weil sie sich nicht leisten könnten, irgendwo ein Hotel zu mieten. Die haben alles versucht. Die waren einfach zu spät dran. Wie viele andere auch. Das war so voll, dieses Nazareth, wo gezählt wurde, dass sie einfach keinen Platz mehr bekommen hatten. Wahrscheinlich hatten sie sogar das Doppelte und das Dreifache bezahlt, hätten sie dafür. Ich weiß nicht, was sie für diese Hütte da bezahlt haben dann nachher noch. Wahrscheinlich haben sie die auch nicht ganz umsonst bekommen. Das war ja eine Zeit, ne? Angebot und Nachfrage. Da war richtig was einzuholen für die Bauern. Endlich konnten sie mal die Scheune vermieten. Ja, wer würde da sonst wohnen wollen? Aber jetzt war so eine Not da, Hauptsache ein Dach über dem Kopf. Und die hatten ein kleines Baby, die mussten irgendwo irgendwas haben. Also, na komm her, kriegst für einen einfachen Preis, aber dafür die Scheune. Ne? So war es. Und nicht anders. Es war nicht die Auswahl, die jetzt Maria und Josef getroffen hätten für ihr Baby. Es hatte verschiedene andere Gründe. Wir wissen das mit dem Stern, über dem Ding und so weiter. Es hatte schon seine Berechtigung, dass es so war. Aber es soll nicht ausdrücken, dass es der Grund, Jesus war arm. Wir haben von seinem Vater gesprochen, von seinem Ziehvater, den Josef, der Zimmermann war. Wir müssen heute wissen, ein Zimmermann damals war vermutlich einer der erfolgreichsten Berufe überhaupt. Der Fischer war schon erfolgreich, weil essen mussten sie alle und Fisch war neben den Getreidedingen die Hauptmahlzeit. Aber der Zimmermann, der baute ja alles. Der baute ja von der Leiter bis zum Dachstuhl. Alles Gegenstände des täglichen Gebrauchs, Möbel, Bett, alles wurde gebaut von Zimmermännern. Das waren die gefragten Leute. Die bauten Karren, weißt du? Alles, was du brauchst. Du brauchst Zimmermänner. Es gab noch kein Kunststoffgewerbe oder metallverarbeitendes Gewerbe. Ganz selten. Nur im Waffenbereich ein bisschen. Alles andere war immer, waren die Drechsler, das waren die Zimmermänner, die Schreiner, die das gemacht haben. Fenster, Türen, Dachstuhl, Möbel, landwirtschaftliche Geräte, Spezialgeräte. Also wir können davon ausgehen, wenn der Mann gut war, ging es ihm auch gut. Und dann der Hammer. Die Weisen aus dem Morgenland kommen. Wahrscheinlich deutlich mehr als drei. Katholische Version ist da nicht immer so bibelgenau. Und diese Herren, Mystiker, Zauberer aus dem Orient, Sternendeuter, erkultes Gesocks, ich sag mal so, ja. Ah ja, es war so. Das waren richtig heiße Burschen, waren das. Die haben von Gott keine Ahnung gehabt, aber von all den anderen Dingen, wo wir heute sagen würden, also bitte die Hände davon. Astrologie und sowas. Also, ja, Astronomie, das kann man ja noch. Ja. Und die kamen nicht etwa mit einer lieben Karte. Im Namen unseres Volkes, wir freuen uns, lieber Heiland, dass du da bist. Wir wollen dich ja nicht überheben, deswegen nur eine Karte. Sondern die brachten die drei wertvollsten Gegenstände ihrer Zeit mit. Gold, Weihrauch und Myrrhe. Wir wissen nicht genau, wie wertvoll das war. Aber wir können davon ausgehen, dass es Hunderttausende, wenn nicht sogar Millionen von Euro waren, die das in heutigem Wert besessen würde. Die haben ihr Reisegeld bekommen für Ägypten. Die mussten nicht im Glauben reisen, mal gucken, wie weit wir kommen. Ja, das wird ja manchmal auch missverstanden. Sondern die haben wohlbekommen und durften dann im Glauben gehen, aber auch mit einer Sicherheit sagen, Gott ist unser Versorger, guck mal, er hat uns jetzt Angeld gegeben, jetzt geht's los. Ich weiß nicht, was die in Ägypten gemacht haben. Vermutlich war er da auch Zimmermann. Keine Ahnung. Auf jeden Fall lesen wir nicht von einem Mangel in dieser Zeit. Die waren ein paar Jahre im Urlaub. Hast du das je so gesehen? Jesus war arm. Ja, wo denn? Ich sehe es in der Bibel einfach nicht. Wir lesen Johannes 4,8. Seine Jünger kauften Vorräte. Ja, bitteschön, wieso kauften die denn was? Wieso wurden die nicht einfach was geschenkt? Oder haben was im Gebet erhalten? Oder haben halt ihren Korb wieder mal hochgehalten und dass sich das vermehrt hat? Sie kauften Vorräte. Punkt. Und wir lesen Lukas 8, 1-3, dass Jesus unterstützt wurde. Sein Ministry, Jesus Christ Ministry, das hatte starke finanzielle Unterstützer. Wir lesen, dass hohe Politikerfrauen mit dabei waren. Viele Vermögende ihm gedient haben, ihm das Geld zur Verfügung gestellt haben. Ja, wir haben manchmal so eine bescheidene Sicht davon, wie es wohl damals war. Ja, das war alles anders und das war ähnlich wie heute auch. Auch die mussten ihre Dienste finanzieren, die mussten ihre Nachfolger bezahlen, die hatten ihre, würden heute sagen, Angestellten, ja, die mit im Dienst gearbeitet hatten, die teils kostenfrei da waren, weil sie reich waren, ja, die konnten das tun. Wir hören dann, dass er den reichen Jüngling wegschickt. Ja, er schickt den reichen Jüngling doch nicht weg, weil er reich war, sondern weil sein Herz am Geld hing. Er hatte überhaupt keine Hände mehr frei, sich an Christus festzuhalten. Der hatte viel zu viel mit seinem Vermögen zu tun, was er auch nicht loslassen wollte. Was wäre denn passiert, wenn er alles verschenkt hätte? Was passiert denn, wenn Gott dir sagt, verschenk alles? Und du weißt genau, Gott sagt dir das. Nicht jetzt irgend so ein blöder Gedanke. Ja? Der Teufel gibt manchmal auch so komische Gedanken. Wir tun dann irgendwas völlig Unsinniges. Wenn Gott dir sagt, Petra, verkauf dein Haus. Wenn Gott mir sagt, ich habe ja kein Haus, aber verkauf mein Auto. Ja, was wird denn dann passieren? Dann würde ich das Auto verkaufen oder verschenken und das Haus verkaufen oder verschenken. Und er ist doch meine Quelle, er ist doch mein Versorger. Wenn ich weiß, er sagt mir das, und das ist nicht irgendeine Manipulation vom Teufel auf irgendeine Weise. Ei, was habe ich denn zu verlieren? Was hatte der Mann denn zu verlieren? Wenn er wirklich Jesus gekannt hätte, dann hätte er gewusst, das ist der beste Ratschlag, den ich je bekommen habe. Ich hau mein Zeug raus, ich habe erstmal nichts mehr, aber jetzt habe ich eine neue Quelle und die wird viel reicher sprudeln, weil die Ernte von der aussah, das hätte der Mann ja wunderbar einsetzen können. Paulus hätte vielleicht nie eine Sammlung machen müssen in der Urgemeinde damals. Der Mann wäre vielleicht bekannt gewesen als Geber für alle Gemeinden in ganz Kleinasien und Jerusalem. Verstehst du? Gott segnet doch. Er lässt sich doch nichts schenken. Er hat doch nicht nötig, dass wir unser Silber und Gold ihm geben. Er sagt doch, es ist eh mir. Ach, wir können so viel weiterlehnen. Der Zöllner sagt Zachäus. Ist dir aufgefallen, dass er nicht sein ganzes Geld geben musste? War eine ähnliche Situation. Reicher Mann. Ein Gauner. Aber ein bekehrter Gauner. Ein Gauner, der Jesus so sehr geliebt hat, dass ihm alles egal war. Jesus wusste, wenn ich dem sage, verschenke alles, kein Thema. Jesus musste kein Wort zu ihm sagen. Er hat nur mit ihm zum Mittag gegessen. Und dann sagte ich, dieser Mann, ich gebe jedem, den ich betrogen habe, das Doppelte zurück. Und die Hälfte meines Vermögens gebe ich den Armen. Irgendwie so ähnlich. Ja. Hast du eine andere Zahl? Vierfache, also auf jeden Fall mehr als es war. Er gibt eine Menge zurück. Und die Hälfte gebe ich den Armen. Warum hat Jesus nicht gefragt, was ist mit der anderen Hälfte? Hat er nicht gemacht, oder? Das muss uns doch zum Nachdenken bringen. Kann es sein, dass Jesus wirklich erlaubt hat, dass dieser Mann tatsächlich noch ein Vermögen behalten hat? Für sich? Unglaubliche Theorie, die hier verkündigt wird heute Morgen. Lest es mal nach. Ist ganz spannend. Oder das Wunder der Speisen und der 5000. Hat der arme Jesus. Hatte ja nichts. Ist dir je aufgefallen, warum die nichts mit hatten? Die hatten überhaupt kein Interesse daran. Die haben sich an Jesus so festgehalten, dass sie selbst ihr Essen vergessen haben. War es nicht normal, dass in dem Fall einfach ein Wunder passiert? Der hat seinen Korb hochgehalten mit den Dingen, die sie dabei hatten, die haben sie gerne gegeben. Da hat auch keiner gesagt, der kleine Junge, hey, Moment, das ist für meine Familie, das kann ich dir jetzt nicht geben. Und okay, her mit den Fischen und dem Brot. Und er vermehrt es. Es war nicht, weil sie das Geld nicht hätten. Die haben ja ausgerechnet, die Jünger sagten ja, ob sie denn jetzt für 200 Denar Brot einkaufen sollten. Das waren immerhin 200 Tageslöhne. Können wir heute sagen, ob sie irgendwo zwischen 24 und 34.000 Euro. Menge Zeug. Aber das war nicht das Problem. Das Problem war, es war zu spät. Die konnten nirgendwo mehr einkaufen gehen. Es war schon zu spät. Die Speisung der 4.000 war genau dasselbe Ding. Es war jedoch in der Einöde, steht da, weit, weit und breit kein Brot zu kaufen. Es ging gar nicht. Es war nicht das Problem, dass das Geld nicht da gewesen wäre. Außerdem war es viel schöner, ein Wunder zu machen. Ja? Die Leute zu begeistern, zu sagen, hey, dass du dich an mich hängst, das wird nicht enttäuscht. Guck, es ist da, zur rechten Zeit. Oder warum ist Judas der Schatzmeister? Ein Schatzmeister braucht nur jemand, der einen Schatz hat. Ja? Warum brauche ich einen Schatzmeister? Der BFP hat auch einen Schatzmeister, der hat auch ein paar hunderttausend Euro zu verwalten oder ein paar Millionen. Wir haben einen Kassenwart hier, hinten sitzt er. Er verwaltet unsere Millionen. Ja, noch die 10.000, aber die Millionen, das sehen wir schon, ja? Amen. Hey, wir brauchen einen Schatzmeister, weil wir einen Schatz erwarten, oder? Warum hast du ein Bankkonto? Nichts da ist? Nein, im Ernst, Jesus hatte keine finanziellen Probleme in seinem Dienst. Auch für sich selbst hat er kein Problem gehabt. Wo das Fläschchen über ihn ausgeschüttet wurde, wir wissen das, ja, das Öl und dann dieses Gemecker, selbst von den Jüngern, vor allem vom Judas. Oh, das hätte doch den Arm gegeben würden. Judas war ein Gauner. Das war ein Betrüger, ein Verbrecher. Der hat sich an dem Geld des Herrn vergriffen. Das wissen wir. Hat aus dem Säckel ordentlich für sich selbst abgezweigt. Nicht nur sein Gehalt, sondern weit darüber hinaus. Jesus trug die beste Kleidung seiner Zeit. Aus einem Stück gewebt. So wertvoll, dass die Soldaten drum würfelten. Das ist ihnen nicht oft passiert, dass sie da jemanden getötet haben und dann die Kleidung dann nicht zerreißen konnten oder nicht aufteilen konnten. Es war ein Stück aus einem Teil gewebt. Es war nicht so. Jesus hat kein Problem, wenn du einen schönen Anzug trägst und ein hübsches Kleid, ein hübsches Kostüm besitzt. Sein Problem ist es nicht. Wenn das Problem da ist, liegt es aller Wahrscheinlichkeit nach entweder in deinem religiös-traditionellen Weltbild, was du geprägt bekommen hast, oder in deiner Seele, die aus irgendwelchen anderen Gründen sich nicht für so wertvoll halten möchte und überhaupt. Und hey, ich sage das so gerne Leuten, wo ich merke, da ist eine Sicht von sich selbst, die ist total daneben. Ich sage gerne, du bist eine Prinzessin und ein Prinz. Und ich weiß, dass es so freisetzend, das zu erkennen, dass es wirklich wahr ist. Ich habe es vorhin einem Ehepaar gesagt. Ich habe gesagt, du musst deine Frau so sehen. Du hast die Tochter des höchsten Königs geheiratet. Das ist sein Mädchen. Und der wird dich zur Rechenschaft ziehen, wie du mit diesem Mädchen umgehst. Das ist meine Frau, ist Tochter des Höchsten. Wenn es die Frau vom Bundeskanzler wäre, da würden wir aufpassen. Oje, wie wird das dann gesehen? Wie wird der Vater uns den Kopf waschen, wenn wir was daneben machen? Hey, das ist nicht nur der Bundeskanzler. Das ist der Herr aller Herren. Und er überlässt uns die Hand seiner Lieblingstochter. Hast du jemals so deinen Ehepartner gesehen? Und genauso von dem Jungen, den er so lieb hat. Wenn ich meine Grace irgendwann in die Hände gebe, glaub nur, dass ich genau hingucke, was der Ehemann mit dir macht. Da ist es dann gar nicht mehr lustig, weißt du. Oder mein Jungen, wenn der irgendwann ein Mädel heiratet, dass ich genau gucke, wie mit ihm umgegangen wird. Ja? Hey, wir Väter haben doch ein gerechtfertigtes Interesse. Oder dass unsere Kinder gut behandelt werden. Es gibt dieses Beispiel von dem Pastor, war auch ein Pastor, und er hat seine Tochter, 17 oder 18, zum ersten Rendezvous ausgegeben. Und der junge Mann, der musste vorher in sein Haus. Und dem hat er also erstmal, die Amerikaner sagen, ein Interview haben wir gemacht. Den habe ich mal zu mir geholt. Und ich habe, also ich rede mal bei der Ich-Form jetzt, ich wäre jetzt der Pastor. Und ich habe zu ihm gesagt, du, Günther, nennen wir ihn mal, du siehst doch mein Auto, meinen Sportwagen. Dieser rote in der Garage. Der gefällt dir, oder? Oh, ja, ja, sehr, sehr. Und was würdest du denn sagen, wenn ich den ausleihen würde, mal für ein Spritztor? Oh, was toll! Ganz super! Du würdest ihn doch bestimmt pfleglich behandeln, oder? Ja, natürlich, also gar kein Kratzer würde da dran kommen und überhaupt, das wäre alles, den würde ich super sauber zurückbringen. Siehst du, und was ich dir jetzt anvertraue, das ist viel mehr wert für mich als dieser Wagen. Und ich möchte, dass du sie ehrst und sie so behandelst, wie ich sie behandle, wenn du sie mir zurückgibst. So sieht Gott dich und mich. Deswegen liebe ich meinen Papa. Komm zum letzten Punkt. Gott ist deine Quelle. Es gibt drei Wege von der Saat zu der Ernte. Wobei dem vorgeschaltet sein muss, dass ich wirklich sicher bin, was Gottes Wort mir über Wohlstand sagt. Niemand soll es nur glauben, weil ich es gesagt habe. Sondern jeder von uns ist verantwortlich, das selbst in seinem Wort nachzuvollziehen, es nachzuprüfen. Und erst dann, wenn es so fest in dein Herz gefallen ist, dass es keinen Zweifel mehr gibt. Ja, Gott sagt es wirklich. Gott macht hier klare Sache. Er will, dass es uns gut geht. Ich habe ja nur was angerissen. Es gibt schon zwei Teile, die könnt ihr euch auf Kassette mitgeben, die schon gepredigt wurden. Ein vierter wird noch folgen in diesem Jahr. Das relativ komplett das abhandelt, dieses Thema. Aber dann, wenn das geklärt ist für dich, wenn du sagst, ja, das ist so, es ist Gottes Wille für mein Leben, egal was ich erlebe, egal was ist, Gott will, dass es mir wohl geht in meiner Familie. Dann muss ich anfangen, erstens Gott bewusst zu meiner Quelle zu machen. Vor ein paar Jahren habe ich das mit meiner Arbeit gemacht, noch lang bevor ich hier in der Gemeinde angestellt war. Ich habe Gott gesagt, ab heute gehe ich nicht mehr für Geld arbeiten. Du bist meine Quelle. Du wirst mich segnen. Entweder über diese Arbeit oder über irgendwas anderes. Und ich werde nicht mich unter irgendeinen Druck bringen lassen, was das beanlangt, sondern du bist meine Quelle. Ja, du musst weise sein, du darfst auch hier nicht weglaufen vor irgendwas und all diese Dinge. Aber das war mir wichtig. Gott ist meine Versorgung, er ist meine Quelle. Es kann sein, dass ich hier was aussähe und dass Gott mich auf eine völlig andere Weise eine Ernte erleben lässt. Gar nicht so, wie ich es erwarte jetzt auf diesem Feld, wo ich gesät habe. Weil er ist meine Quelle, nicht das Feld. Ich kann aussehen, das ist gut. Ich sehe jetzt Finanzen aus und wir sehen viel aus, so viel wir können, weil wir eine Leidenschaft haben, das zu tun, weil wir sehen, wie Gott die Auszeit auch einsetzt und wie eine Ernte kommt. Wie viele sitzen hier, die sich hier durch diesen Dienst für Jesus entschieden haben. Jeder Einzelne ist es wert, weißt du, dass hier gesät wird in dieses Werk, dass Gott weitergehen kann. Aber mache Gott zu deiner Quelle. Mach es nicht deine Arbeit. Aber es ist, mach nicht dein Bankkonto, deine Reserven oder egal, mach es nicht zu deiner Quelle. Es trägt nicht wirklich. Nicht mal der Acker, auf den du gut säst, selbst wenn es guter Boden ist, nicht mal das darf deine Quelle sein. Gott wird es oft benutzen, um dir eine Ernte zu geben daraus. Aber es wird manchmal ganz anders geschehen. Das ist auch wahr. Zweitens, pflanze deine Saat. Pflanze es nach Lukas 6. Da heißt es, ich übersetze es jetzt leicht, dass genau die Art der Aussaat, die du tust, die Art der Ernte sein wird, die du einbringst. Wo es mir schlecht ging vor ein paar Wochen, wollte ich eigentlich über das Thema predigen. Aber zu dieser Zeit waren die Finanzen nicht mein größtes Problem, sondern meine Gesundheit. Und Gott hat mir gesagt, und du wirst jetzt das aussäen, was du am meisten brauchst, was du am wenigsten besitzt. Das gibst du jetzt. Du dienst jetzt Menschen, denen es auch dreckig geht. Und das habe ich gemacht und mir geht es heute relativ gut. In Zeiten, wo es mir finanziell sehr schlecht ging und geht, sähe ich genau das aus, was mir am wichtigsten ist, in dieser, was ich am meisten brauche, Geld. Aber es ist doch unmöglich. Wenn du schon wenig hast, kannst du dir das noch geben. Doch, genau das. Wir haben als Gemeinde das gemacht vor ein paar Jahren, bevor wir hier einzogen. Wir hatten 4.000 D-Mark liegen und brauchten 40.000 D-Mark, um die Räume hier zu renovieren. Erinnert euch noch, die alten Hasen. Und Gott sagt, und verschenkt die 4.000, die du hast, alles, was wir angespart hatten, und es war kurz davor, verschenkt es an andere Gemeinden, die eine Not haben. Und wir haben es an drei Gemeinden verteilt, die 4.000 Mark. Wir hatten null und auch keine Aussicht auf irgendwas. Und innerhalb von 4 Monaten waren alle 40.000 D-Mark durch Sonderopfer gegeben. Alles, was wir haben, die Stühle, diese blaue Wand, all die Dinge konnten angeschafft werden. Gott ist gut. Halleluja. Es ist, pflanze deine Saat. Ohne Saat pflanzen, keine Ernte. Mein Schwiegervater, der sitzt da hinten, der würde nie auf die Idee kommen, Kartoffeln zu ernten auf dem Acker, wo er keine gesät hat, keine gesetzt hat. Würde nie auf die Idee kommen, Mohrrüben zu erwarten an der Stelle, wo er überhaupt nichts gemacht hat letztes Jahr. Das ist töricht. Viele tun das. Denken, ja, ich bin ja Christ und Gott liebt mich. Ja, aber Himmel, er hat uns doch sein Wort gegeben, damit wir erkennen, auf welche Weise er uns die Segnungen zugänglich macht. Und wenn wir das ignorieren und ja, in Babyglauben drinbleiben, dann werden wir gewisse Dinge nie erreichen. Also erstens, mache deinen Gott zu deiner Quelle. Zweitens, pflanze deine Saat. Und drittens, erwarte eine wundervolle Ernte. Hier werden die meisten Fehler gemacht. Ich möchte euch mal was vorlesen. Ich habe das aus einem Buch übersetzt von Oral Roberts, was ich gerade gelesen habe. Er ist ein ganz einfacher Mann gewesen. Er lebt noch, ist in seinen 80ern. Und Gott hat ihm gesagt, er soll eine Universität bauen. Er war Heilungsevangelist, das war sein Job. Er hat das größte Zelt der Welt damals gehabt, ist im Land umhergereist und hat Tausende und Abertausende von Menschen geheilt durch seine Hand. Gott hat es getan. Er hat im Fernsehen, er war der erste Mann, der Fernsehstationen gemietet hat und zur besten Sendezeit in allen großen Kanälen Amerikas live vom Zelt die Heilungsgebete übertragen hat. Das war bis dahin undenkbar. Es hat Millionen von Amerikanern zutiefst geprägt. Denk du, Rainer, wirst davon auch einiges wissen, hast ja eine Weile in den Staaten gelebt. Und dieser Mann bekam den Auftrag schon mit 17, du wirst eine Universität bauen. Und diese Universität ist heute die größte Privatuniversität in ganz Oklahoma. Und eine der größten Universitäten der USA. Eine Elite-Universität mit zurzeit über 6.000 Studenten. Ich war schon mehrfach da. Es ist was, was mich jedes Mal erstaunt. Dieser Mann hat sehr viel rausgefunden über Saatglauben. Er hat ein Büchlein geschrieben vor 40 Jahren, was innerhalb von wenigen Monaten 3 Millionen Mal verkauft wurde. Ich habe das Büchlein jetzt in der Neuauflage gelesen, in Englisch. Und das ist wunderbar. Und er hat da einen Ausschnitt draus. Er sagt, unser Job ist es nicht, herauszufinden, wie Gott sich entscheidet, uns zu segnen. Unser Job ist es, erstens unsere Saat auszusehen, dann das Wort des Glaubens zu sprechen und dann ein Wunder zu erwarten. Gott ist der Schöpfer von Ideen, Konzepten und Einsichten. Es mag sein, dass er völlig Fremde oder Personen aus deiner Familie oder aus deinem Freundeskreis Ideen gibt, wie sie dich segnen können und ein Teil deiner Ernte werden. Oder Gott gibt dir vielleicht die Idee, das Konzept oder die Einsicht, um herauszufinden, was deine negative Lebenssituation verändern kann und dir Versorgung bringt. Erinnere dich, Gott ist deine Quelle. Ich schaue nicht länger auf den Ort, wo ich meine Saat ausgebracht habe, um eine reiche Ernte einzufahren oder den ich zu meiner Versorgungsquelle gemacht habe. Meine Ernte und Versorgung kann von dieser Seite kommen oder auch nicht. Die Ernte kommt alleine von Gott und durch die Menschen, die Gott dazu bestimmt hat, uns zu segnen. Halleluja. Oral Roberts sagte, Gott hat ihm meistens durch folgende Dinge eine Ernte geschenkt. Er nennt das ICI, aber ich nenne das jetzt mal auf Deutsch, da kann man es nicht ganz so schön abkürzen. IKE hört sich nicht so toll an. IKE. Er gibt uns Ideen, er gibt uns Konzepte und er gibt uns Einsichten. All diese drei Dinge können sein, dass sie kommen. Von wie vielen Christen weiß ich, dass sie von Gott eine Idee bekommen haben, zum Beispiel zu einer beruflichen Veränderung, eine Führungsposition anzustreben, sich selbstständig zu machen oder was auch immer. Oder dass er Konzepte gibt für die Arbeit, die schon besteht und dadurch einen Sprung macht oder sich selbstständig machen kann oder einfach eine Idee hat, die viel Geld einbringt. Oder dass er Einsichten bringt. Einsichten zum Beispiel, wo ich vielleicht wirklich zu viel Geld ausgebe und unvernünftig mit dem umgehe, was ich jetzt habe oder wo ich untreu bin. Manchmal sind es ganz kleine Dinge, die uns untreu sein lassen und Gott macht den Hahn zu. Es ist nicht immer der große Zehnte. Manchmal läuft er in Ordnung, aber andere Bereiche, da bin ich unaufrichtig. Da hole ich mir mehr Vorteile, als mir eigentlich zustehen. Vielleicht nur kleine Eurobeträge, aber Dinge, wo Gott sagt, du verletzt deine Integrität damit. Mir hat Gott das die letzte Zeit ein paar Mal gezeigt. Echt mit Dingen, wo ich dachte, Herr, das ist doch wirklich lächerlich. Nein, Gott war es nicht lächerlich. Gott hat gesagt, du bringst das in Ordnung. Und auch schon für vergangene Zeiten. Und das war richtig heftig. Und ist es noch. Aber ich spüre, dass Gott an unsere Integrität will. Er will, dass wir jetzt im Kleinen so integer sind, dass er uns wirklich Großes anvertrauen kann, ohne die Gefahr, dass du dir dann zuerst deine Yacht kaufst, dein Haus und deinen Porsche. Sondern dass du dann sagst, Klaus, ich habe jetzt 1 Million bekommen und davon geht sofort die Hälfte in die Gemeinde. Weil hier das Zentrum gebaut wird, weil Gott den Auftrag gibt, weil Gott mich deswegen auch segnet, damit ich Segen sein kann. Verstehst du diese Gedankengänge? Wenn ich jetzt schon mit meinen Krümmeln treu bin, weiß Gott, ich werde es auch mit mehr sein. Es gibt eine Untersuchung von amerikanischen Lottospielern, hat mich erschreckt. Die haben also über 10 Jahre die begleitet, die eine Summe von 10 Millionen oder mehr gewonnen haben. Und 80% dieser Lotteriegewinner waren nach 10 Jahren genau da, wo sie vorher waren. Sie haben es vorher nicht gerafft, mit ihrem Geld umzugehen und sie konnten die Millionen auch nicht. Es war alles wieder weg. Sie waren genau in dem sozialen Stand wie vorher, die Guthaben waren weg. 20% haben es geschafft und das waren wahrscheinlich Leute, die vorher auch mit Geld gelernt haben, umzugehen. Und das ist was ich unter Einsichten verstehe. Das, Gott zeigt mir immer noch Dinge, wo ich merke, also da muss ich jetzt ein bisschen weiser mit sein. Er macht uns sensibler und sensibler und sensibler. Nicht, dass wir Geizhälse sind, genau das Gegenteil. Wir werden dann umso mehr geben sogar noch, weil wir wissen, da liegt was drauf. Beständige Saat heißt beständige Ernte. Ist nicht jeder kriegt seine 10.000 Euro Geschenke von der Steuer oder so. Das ist ja schön, wenn man das manchmal hört. Aber ich gucke mir gerne Lebenskurven von Menschen an, die treu sind. In ihren Gaben auch. Und ich sehe dann, guck mal, das Gehalt, das entwickelt sich nicht die 3% pro Jahr, sondern guck mal da, wo du vor 5 Jahren warst, wo du heute bist. Und da erkennst du auch dran, wie Gott seine Segensspur ständig erhöht. Halleluja. Schreib ihm nicht vor, wie das passiert. Lass ihn es machen. Er macht es richtig. Wir erwarten oft Ernten durch andere Menschen. Das kann aber aus 2 Gründen schiefgehen. Grund 1, die Menschen, die Gott anspricht, sind ungehorsam und tun es nicht. Ich könnte jetzt eine Predigt drüber machen. Es gibt biblische Beispiele, tatsächlich, dass das geschehen ist. Dass Menschen ungehorsam waren und Gottes Plan sich verändert hat. Ja, wenn Gott mir sagt, schenk dem 1.000 Euro und ich bin aber innerlich nicht bereit dazu, ich bin vielleicht auch gar nicht sensibel genug zum Herrn oder ich möchte es einfach nicht, ja, dann findet er vielleicht keinen zweiten. Gott sucht immer Menschen. Der Segen fließt immer aus Händen von Menschen. Sein Geist dirigiert, er möchte es gerne tun, aber seien wir mal ehrlich, wir alle haben Grenzen und Gott bringt uns oft an die Grenzen, weil wir dann erst weiter wachsen. Jeder Bodybuilder weiß das. Ich muss Grenzen überschreiten mit meinem Training, damit mein Körper einen gewissen Wachstumsschub macht. Gott weiß, dass es mit unserem Geist genauso geht, mit unserer Seele auch. Er bringt uns oft an Grenzen. Für mich war eine Grenze mal 1.000 D-Mark zu spenden, das weiß ich noch. In der Zeit, wo ich eigentlich nichts hatte. Und das war eine Versammlung. Und Gott hat mir ganz klar gesagt, du gibst jetzt da 1.000 Mark. Gar nichts mit unserer Gemeinde zu tun gehabt, da gebe ich es ja noch lieber rein, da weiß ich genau, was passiert. Ganz woanders, wo ich es normal 10-mal überlegt hätte. Nein, Gott sagt, du gibst das jetzt. Ich konnte mal meine Frau fragen, die war nicht mit, und dann habe ich 1.000 Mark gespendet. Ich frage, wie sensibel sind wir für sowas? Wir haben ja diese Opfer, diese Versprechen immer da. Ja? Das ist ja nicht jetzt, um jemanden zu manipulieren, schreibt da irgendwas drauf. Aber Gott spricht manchmal tatsächlich, und es ist eine Hilfe für mich, wenn Gott zu mir spricht, es wirklich festzumachen. Und nicht zu Hause, ach ja, es ist vorbei, vergiss es mal wieder. Es ist ein unangenehmer Gedanke, jetzt 1.000 Euro zu spenden oder irgend sowas. Nein, wenn Gott spricht und du es nicht tust, hört er auf zu reden. Die Erfahrung habe ich in meinem Leben und auch im Leben von anderen beobachtet. Wenn er zu dir spricht, nicht irgendein Pastor, nicht irgendein Gott zu dir spricht, manchmal durch einen Pastor, manchmal durch das Wort Gottes, manchmal durch einen Bruder. Wenn du weißt und du hörst, es ist wirklich Gottes Stimme dahinter, dann sei einsichtig und tu es. Weil der andere Grund, wenn eben entweder Menschen sind ungehorsam oder Gott hat beschlossen, dich über diese drei anderen Dinge zu segnen. Wenn ich erwarte, Gott, du wirst mich durch Menschen segnen, kann es sein, dass ich die Ernte verpasse. Weil Gott mir vielleicht eine ganz tolle Geschäftsidee zum Beispiel gibt. Und ich sage, nee, ich will jetzt weniger im Geschäft arbeiten und überhaupt. Will ich, da bin ich gar nicht offen für Gott, sprich anders, gib's anders. Und Gott sagt, nee, du bist berufen zum Geschäftsmann. Du hast da eine Salbung, eine Gabe für, du setzt es ein. Hol das Geld fürs Reich Gottes rein auf deine Weise. Werd Millionär, ja, ich will dich segnen. Es wird Menschen geben, auch hier, die genau in diese Richtung ansprechen. Und wenn du sagst, nee, aber ich bin viel lieber im Reich Gottes und möchte lieber vollamtlich angestellt sein, und das kann ja dran sein, aber es kann auch völlig daneben sein. Okay, sei weise und hör, was Gott sagt. Die Joyce Meyer, vielleicht kennt ihr die, die erzählte mal eine Geschichte. Die erzählte mal, wie enttäuscht sie von Gott war. Sie hat ihren Zehnten gegeben, immer bis zur Grenze und Opfer gegeben und war großzügig für Gott. Sie war Anfang 40 und hat immer noch in Schulden gelebt. Sie konnte gar nicht verstehen, wieso das so war. Eines Tages kam ihr Pastor, glaube ich, zu ihr und erzählte, wie Gott ihm übernatürlich gesegnet hat, mit einer großen Summe Geld. Und sie lächelte zwar, also toll, super, aber kaum war der weg. Ah, wieso der? Ich bin doch so treu, schon so lange, ich tue so viel für dich, ha? Und mir gibst du es nicht. Können wir jetzt beten, oder? Aber dann hat Gott zu ihr geredet nach einer Weile. Und hat ihr etwa so das gesagt, die aus der Bibelschule, ihr müsst es wissen, da war das auf einem Video auch drauf. Gib nicht nur, um zu empfangen, sondern gib, weil es richtig ist, das zu tun. Also mich hat das, als ich das in der Bibelschule gehört habe, total getroffen. Ach ja, es ist zwar richtig, wir sollen empfangen, wir sollen Erwartungen haben, das ist alles richtig, aber der Hauptgrund muss der sein, dass es wirklich unser Denken ist. Gottes Wort ist meine Leitlinie. Und wenn Gottes Wort mir sagt, gib den Zehnten, brauche ich keine Erfahrung dazu. Wenn Gottes Wort sagt, du sollst nicht lügen, dann reicht mir das, um nicht mehr zu lügen. Und ich bin ein Mensch, der nicht mehr lügt. Früher haben die Leute gesagt, das kannst du gar nicht sagen, jeder lügt, das stimmt nicht. Das stimmt nicht. Du kannst tatsächlich ein Mensch sein, der nicht mehr lügt. Oder wenn da drin steht, Ehebruch ist Sünde, dann reicht mir das, um zu wissen, ich werde in meinem Leben niemals mit einer anderen Frau schlafen als mit meiner Frau. Das ist klar. Ganz klar. Und wenn da drin steht, du sollst den Zehnten geben, brauche ich niemanden, der mir jetzt sagt, wie er gesegnet worden ist oder wie das funktioniert eigentlich. Es motiviert mich zwar, aber das muss der Grund sein. Sein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Weg. Ist es das nicht, bin ich im Blinden unterwegs, im Dunkeln unterwegs. Verstehst du, was ich meine? Ich will nicht sagen, du sollst nicht erwarten. Das ist nicht, was ich sage. Ich sage, der Hauptgrund, warum du etwas tust, muss sein, weil du es im Wort Gottes erkennst. Mach das Wort Gottes zu deiner absoluten Leitschnur. Ich sage wirklich absolut. Es gibt nichts Absolutes in dieser Welt außer Gott. Aber Gott ist absolut. Und wenn du ihn als absolute Autorität über deinem Leben anerkennst, wirst du absoluten Erfolg erleben. Ich weiß nicht, ob wir da hier hinkommen, in diese Dimension, aber wir können erheblich weiterkommen, als wir heute alle hier sind. Das glaube ich ganz sicher. Gehorsam ist Gottes wichtigstes Attribut für uns. Er sagt, Gehorsam, das ist, was ich will. Mehr als Opfer, mehr als alles andere will ich Gehorsam. Nämlich, dass du zeigst, dass du mich liebst, dass du das tust, was hier drin steht. Jesus hat es immer wieder gesagt. Die mich lieben, tun meine Werke, tun meinen Willen, halten mein Wort. Josua hat es geraten bekommen, Mose hat es geraten bekommen, David hat es geraten bekommen, Salomo hat es weitergegeben. Wir können es quer durch die ganze Schrift sehen. Der Gehorsame ist der, der erntet. Amen. Oh, ich finde das so gut, weißt du, dass ich gesehen habe, wie Joyce Meyer in so einer Tiefe war, als Frau, die älter war als ich schon damals. Und wenn ich sie heute sehe, sie ist heute Anfang 60, sie hat mit 46 ihren Dienst überhaupt erst begonnen. Und sie ist heute mit Sicherheit eine Multimillionärin. Und sie hat einen der einflussreichsten und größten Dienste der ganzen Welt im geistlichen Bereich. Sie ist über fast alle Fernsehsender zu sehen. die irgendwas Christliches ausstrahlen, jeden Tag. Sie geht auf die größten Konferenzen, sie zieht ein Massenpublikum an, sie verkauft Bücher, sie schreibt, was, wie viele Bücher die Frau schon geschrieben hat. Mit 46 hat die erst angefangen. Aber der Grund mag gewesen sein, dass sie erkannt hat, in welcher Art sie geben muss. Und dass sie eben auch lange Zeit gesät hat. Es gibt eine Art der Ernte, die nenne ich Elefantengeburt. Ich erwarte keine Mäusegeburt für uns. Eine Maus ist 6 Wochen schwanger und hat dann 5 kleine Tierchen da geworfen, so klein wie ein kleiner Finger oder kleiner. Ein Elefant ist 21 Monate schwanger und er wirft was Ordentliches. Halleluja! Galater 6, Vers 9, das soll die letzte Stelle sein für heute. Lasst uns aber im Gutes tun, nicht müde werden. Wir können dazu sagen, im das Richtige tun. Lasst uns nicht müde werden, das Richtige zu tun. Egal, was wir sehen, egal, was die Umstände sagen. Lasst uns nicht aufhören, das Richtige zu tun, was wir als richtig erkannt haben. Denn zur bestimmten Zeit werden wir ernten, wenn wir nicht ermatten. Das Versprechen, die Gewissheit, ist absolut formuliert hier. Ihr werdet ernten. Einzige Ausnahme, du hörst vorher auf. Du gibst vorher auf, du lässt es vorher sein. Du gibst auf. Also achte darauf. Diese Stelle hat mir mal das Leben gerettet, geistig. Weil es auch finanziell um eine Not ging. Diese Stelle hat Gott zu mir gesagt. Da habe ich es verstanden. Ich darf nicht aufhören, das Richtige zu tun. Ich darf nicht aufhören, egal wie es sich anfühlt, egal was zu sehen ist. Ich tue das, wo ich von weiß, es ist richtig. Und wenn es mich mein Leben kostet, ist es richtig. Also denke daran, Gott ist deine Quelle. Halleluja. Halleluja. Ich weiß, wir haben spät. Es war nicht geplant so. Vieles, was ich heute gesagt habe, war nicht geplant. Vergebt mir. Lass uns nochmal zusammen aufstehen. Und ich möchte jetzt eine Einladung aussprechen an die Menschen, die sagen, mein Gottesbild war nicht in Ordnung. Oder Gott war nicht meine Quelle. Bitte, lass uns zusammen beten. Ich habe den Eindruck, mit euch beten zu sollen. Ich will gar keinen langen Aufruf draus machen. Ich möchte einfach nur kurz Hände auflegen und etwas aussprechen über dir. Wenn du heute die Entscheidung triffst, mein Gottesbild wird jetzt zurechtgerückt, so wie ich es aus der Schrift her erkannt habe. Wenn du dir noch nicht sicher bist, dass du nicht erkannt hast, bitte komm jetzt nicht. Aber wenn du sagst, ich habe es jetzt verstanden und ich habe vorher das anders gesehen, aber jetzt weiß ich, Gottes Wort ist klar und ich werde jetzt nicht mehr hinter meine Erkenntnis zurückgehen, dann bitte ich dich, komm jetzt nach vorne. Ist jemand da? Ja, komm einfach her, komm nach vorne. Halleluja, lass uns hier vor den Altar kommen. Oh, das ist ein Neuanfang, weißt du, das ist ein wichtiger Prozess. Halleluja. Ist noch jemand? Bitte komm. Wir haben keinen Zeitdruck, den machen wir uns jetzt nicht. Das ist ein wichtiger Moment. Kann dein ganzes Leben verändern. Oh, Jesus. Jesus, lass dein altes religiöses Bild von Jesus zurück. Erkenne ihn so, wie er ist, auch in diesem Bereich. Fang an, deine Heiligung festzumachen. Halleluja. Oh, Jesus, ich danke dir für diese beiden Männer, die hier stehen. Herr, ich ehre dich, weil du ihre Quelle sein willst. Weil du beschlossen hast, sie zu segnen. Und weil du ihnen ein Bild von dir gibst, was real ist. Und wir weisen jetzt zusammen, zu dritt, zu viert, Heiliger Geist, du bist hier. Wir weisen all die alten Bilder zurück in Jesu Namen. Wir sagen, das ist beendet. Wir sehen diesen Jesus, wie er wirklich ist, auch in diesem Bereich. Wir lassen uns nichts mehr vorgaukeln. Und wir wissen, dass unser Erlöser ein wundervoller, ein gesegneter Mann Gottes ist und auch ein Mensch war, der es war. Ich ehre dich, Jesus. Und Herr, wir kommen zusammen und wir stellen fest, du bist unsere Quelle. Ab diesem Moment niemand anders mehr. Keine Arbeit, kein Unternehmen, kein Betrieb, kein Kunde wird unsere Quelle sein. Sondern du allein bist unsere Quelle und von dieser Quelle erwarten wir die Ernte. Ich ehre dich, Jesus. Ich preise dich, Herr. Wir tun Buße über jede falschen Sicht, wo auch immer die herkam. Wir wollen diese Sache ablegen. Herr, und das Kreuz. Und das Kreuz. Hinter dieser Erkenntnis werden wir nie mehr zurückgehen, Jesus. Und ich segne dich in Jesu Namen. mit Erkenntnis der Wahrheit, dass diese Erkenntnis dich freisetzt, auch in diesem wirtschaftlichen Bereich vollständig im Willen Gottes zu sein und seine Wunder zu erleben, in Jesu Namen. Halleluja. Halleluja. Dasselbe für dich, Rainer, in Jesu Namen. Ich setze es frei über dir, dass Gottes Wunder in deinem Leben zunehmen und dass er sich offenbart und dass er dir Erfolg gibt und dass seiner Quelle dich speist, alle Zeit. Halleluja. Ich ehre dich, Vater. Halleluja. Amen. Amen. Ehre sei Gott. Ehre sei Gott. Melli. Halleluja.
Liebe Hörerin, lieber Hörer. Mein Name ist Bernd C. Trümper. Ich bin Pastor des Christuszentrums Limburg. Ich freue mich sehr, dass Sie sich die Zeit genommen haben, diese Aufnahme anzuhören. Möglicherweise sind Sie überrascht über die Art, wie hier über Gott gesprochen wird, und Sie fragen sich, ob es wirklich möglich ist, Jesus heute persönlich zu begegnen. Jesus Christus ist real. Tatsächlich ist unser Verstand nicht fähig, diesen wunderbaren Gott der Bibel ganz zu erfassen. Die Bibel lehrt uns, dass wir uns nur auf eine einzige Weise Gott nähern können. Durch Glauben. Jesus machte uns anhand des weltbekannten Senfkornbeispiels deutlich, dass wir nicht überfordert sein würden, genug Glauben aufzubringen, um ihm zu begegnen. Niemand wird Nachfolger Jesu Christi, nichts anderes bedeutet das Wort Christ, ohne Jesus als Herrn über sein Leben anzunehmen. Die Voraussetzungen sind für viele fast zu leicht. Wenn sie glauben, dass Jesus der Sohn Gottes ist, dass er für ihre Schuld am Kreuz starb und nach 3 Tagen von den Toten auferstand, erfüllen sie bereits die Hälfte der Voraussetzungen. Die andere Hälfte ist ihr Wunsch, von ihrem bisherigen Lebensstil umzukehren und von nun an Jesus Christus die uneingeschränkte Herrschaft über ihr Leben zu geben. Die Folgen werden sie erstaunen. Plötzlich sind sie nie mehr allein. Jesus Christus hat ihnen versprochen, immer und überall bei ihnen zu sein. Er ist von dann ab ihr Helfer. Er hört ihnen zu, er tröstet sie und er hilft ihnen aus jeder Krise ihres Lebens. Außerdem haben sie auf einmal überall Geschwister. Warum? Nun, viele Menschen auf der ganzen Welt, in den verschiedensten Kirchen und Gemeinden, sind bekennende Christen. Sie haben nun denselben Vater wie diese und sind folglich verwandt. Vielleicht leben sie in Limburg oder Umgebung. Nun, dann haben sie die Gelegenheit, viele interessante Menschen kennenzulernen, die zwar sehr unterschiedlich sind, aber alle die Liebe Gottes in ihrem Herzen wohnen haben. Und das werden sie spüren. Der Start in ein Leben mit Jesus Christus ist nicht schwer oder kompliziert. Ich werde anschließend ein einfaches Gebet sprechen, das Sie von ganzem Herzen nachsprechen können. Tun Sie das, verspreche ich Ihnen, dass Jesus noch heute in Ihr Herz einziehen wird und Sie nie mehr dieselbe oder derselbe sein werden. Beten Sie dieses Gebet und machen Sie ganze Sache mit Gott. Sprechen Sie mir bitte nach. Herr Jesus, ich glaube, dass du Gottes Sohn bist. Ich glaube, dass du auch für meine Fehler und mein Versagen am Kreuz gestorben bist. Ich glaube, dass du von den Toten auferstanden bist und nun zur Rechten des Vaters sitzt. Ich habe viele Fehler gemacht, Menschen verletzt und mein Leben an deinem Willen vorbeigelebt. Bitte vergib mir. Und hilf mir, in deinen vollkommenen Plan für mein Leben hineinzufinden. Du sollst von nun an der Herr meines Lebens sein. Ich danke dir, dass ich jetzt neues Leben empfangen habe. Und ein Kind Gottes geworden bin. Amen. Wenn Sie dieses Gebet von ganzem Herzen gebetet haben, sind sie jetzt ein Kind Gottes geworden. Gott selbst wird ihrem Geist bestätigen, dass sie nun Gottes Tochter, Gottes Sohn sind und ewiges Leben haben. Hier noch ein paar wichtige Tipps, damit sie in ihrer Beziehung zu Gott schnell wachsen und ein erfolgreiches Leben führen können. Tipp 1. Suchen Sie sich eine Gemeinde, in der das volle Evangelium gepredigt wird. Und gehen Sie regelmäßig in die angebotenen Veranstaltungen. Am besten Sie besuchen dort einen Glaubensgrundkurs, um die Fundamente des Glaubens kennenzulernen. Wenn Sie im Landkreis Limburg-Weilburg oder Umgebung wohnen, kommen Sie doch gerne zum Christuszentrum Limburg. Wir bieten solch einen Glaubensgrundkurs 1 bis 2 Mal im Jahr an. Die Teilnahme ist für Sie kostenfrei und völlig unverbindlich. Ein weiteres Highlight des Christuszentrums, das wie kaum etwas anderes Ihr geistiges Leben bereichern wird, ist das spezielle Begegnung mit Gott-Wochenende, das wir regelmäßig anbieten. Hier können Sie in einer sehr intensiven Zeit mit Gott sein aktives Handeln an sich selbst erleben und Gott so nahe kommen, wie das im Alltag nur sehr selten geschieht. Informationen hierzu senden wir Ihnen gerne zu. Tipp 2. Lesen Sie jeden Tag in der Bibel. Die Heilige Schrift ist das geschriebene, durch den Heiligen Geist inspirierte Wort Gottes. Es ist die perfekte Anleitung für Ihr Leben. Immer bevor Sie darin lesen, sollten Sie Gott bitten, Ihnen die Schriftstellen aufzuschließen, die Ihnen in der jetzigen Situation helfen können. Beginnen Sie damit im Neuen Testament, dem zweiten Teil der Bibel, zu lesen. Dort geht es um Jesus Christus. Sie werden ermutigt und auferbaut. Gerne senden wir Ihnen kostenfrei einen Bibelleseplan zu. Tipp 3. Sprechen Sie mit Gott im Gebet, um ihn besser kennenzulernen. Reden mit Gott ist nicht nur ein einseitiges Abladen Ihrer Probleme. Gott wird Ihnen auch antworten. Er hat fest versprochen, dass er unsere Gebete, wenn wir sie im Glauben vor ihn bringen, auch beantworten wird. Er redet auf unterschiedliche Weise. Manchmal spricht er direkt zu mir in meinen Gedanken. Oft tut er es aber durch sein Wort, die Bibel, oder durch andere Christen. Seien Sie gespannt und rechnen Sie fest damit, dass Gott sich Ihnen offenbaren wird. Mein Hauptziel und das aller meiner Mitarbeiter ist es, Menschen mit dem lebendigen Gott bekannt zu machen. Wenn Sie Jesus durch diesen Dienst kennengelernt haben, würde ich mich sehr freuen, von Ihnen zu hören. Vielleicht schreiben Sie mir einen Brief. Dann bitte an Pastor Bernd C. Trümper, Schulstraße 5 in 65558 Heistenbach. Oder Sie schicken mir einen Fax an den 06432 98174. Oder eine E-Mail an info@cclm.de. Alles klein geschrieben. Ich verspreche Ihnen, ich werde meine Freude über Ihre Entscheidung für Jesus mit vielen anderen Christen teilen. In der Bibel steht, dass die Engel im Himmel feiern für jeden einzelnen Menschen, der zu Gott findet. Besonders freuen würde ich mich, Sie einmal persönlich kennenzulernen. Unsere Gottesdienste sind jeden Sonntag um 10 Uhr in unserem Gemeindezentrum, dem alten Limburger Metropoltheater in der Josef-Ludwig-Straße 2. Wie auch immer, ich freue mich sehr, von Ihnen zu hören. Erlauben Sie mir noch einen letzten Hinweis. Wenn Sie über einen Internetzugang verfügen, schauen Sie doch einmal auf unsere Website vorbei. Unter www.cclm.de finden Sie zahlreiche interessante Informationen und Fotos zu unseren Veranstaltungen. Besonders der Downloadbereich mit Predigten im MP3-Format zum kostenfreien Download ist vielerorts ein Geheimtipp. Kopieren und auf CD brennen ist ausdrücklich erlaubt. Also schauen Sie mal vorbei unter www.cclm.de. Ich wünsche Ihnen gottesreichen Segen, Ihr Bernd C. Trümper.